Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Armenien ist das älteste Land, in dem das Christentum als Staatsreligion eingeführt wurde. Bereits im Jahr 301 war das, 12 Jahre vor dem Toleranzedikt von Mailand, mit dem Kaiser Konstantin den Christen erstmals freie Religionsausübung im Römischen Reich einräumte. Gemäß der Überlieferung sollen bereits die Apostel Thaddäus, Bartholomäus, Simon und Judas in Armenien das Christentum verkündet haben. Welche Rolle die große christliche Geschichte heute noch für Armenien hat und mit welchen Herausforderungen sich die Kirche konfrontiert sieht, darüber wollen wir heute sprechen mit Pater Tiran Petrosian, Patriarchaldelegat für Mitteleuropa und Skandinavien. Pater Petrosian, Sie sind der neue Leiter der armenisch-apostolischen Kirche in Österreich und damit Nachfolger von Erzarchimandrit Haygazoun Najarian, mit dem wir dieses Gespräch zunächst geplant hatten. Zunächst einmal ganz herzlich willkommen in unserer Sendung.
Vielen herzlichen Dank und ich bedanke mich für diese Gelegenheit, die armenische apostolische Kirche zu präsentieren und der breiten Masse über die Geschichte der armenischen Kirche zu präsentieren.
Genau, über diese Geschichte wollen wir jetzt sprechen. Das habe ich ja schon in meiner Anmoderation angedeutet. Die Geschichte reicht lange zurück. Die Tradition ist groß in Armenien. Welche Rolle spielt denn dieses Erbe heute noch für das Selbstverständnis des Landes?
Ja, von diesem einzigartigen geistigen Erbe würde ich besonders zwei große Ereignisse unterstreichen, die für das Selbstverständnis des Landes eine gewichtige Rolle gespielt haben und auch noch heute spielen. Das erste ist die Christianisierung Armeniens und die Erhebung des Christentums zur Staatsreligion. Wie Sie schon gesagt haben, im ersten Jahrhundert sollen die beiden Apostel Judas, Thaddäus und Bartholomäus das Christentum nach Armenien gebracht haben. Und eben aus diesem Grund bezeichnet die Kirche von Armenien sich selbst als heilige armenisch-apostolische Kirche, um an ihre apostolische Wurzeln zu erinnern. Die Armenier dürfen von sich behaupten, das älteste christliche Staatsvolk der Welt zu sein. Während in weiten Teilen Europas, die heute gerne mit dem sogenannten christlichen Abendland identifiziert werden, der christliche Glaube noch nicht vorgedrungen war, erhob der armenische König Tiridates III. Im Jahre 301 das Christentum in seinem Reich zur Staatsreligion. Und die Bekehrung des Königs wird Grigolus Avoric, dem Erleuchter, zugeschrieben. Er wurde 314 von Bischof von Caesarea Leonidas in Kappadokien zum ersten Bischof der jungen Kirche geweiht. Und als zweitgrößtes Ereignis würde ich die Schaffung des armenischen Alphabets erwähnen. Im Jahre 387 wurde Armenien zwischen dem Römischen Reich und dem Perserreich aufgeteilt. Und als Folge der Teilung war das armenische Volk zu einer kulturellen Vergewaltigung, insbesondere durch die persische Herrschaft, ausgesetzt. Und zunehmend sah die armenische Kirche als ihre Aufgabe an, die Einheit des armenischen Volkes und die Eigenständigkeit seiner Kultur zu bewahren. Und das heißt, sich als Nationalkirche zu begreifen. Als ein wesentliches Mittel, das zu gewährleisten und auch darüber hinaus das Christentum in Armenien nachdrücklich zu verbreiten, muss die Einführung eines eigenen Alphabets gewertet werden, deren Initiative unmittelbar auf die Kirche zurückgeht. Die Schaffung dieses eigenständigen Alphabets im Jahre 405 verdankt sich dem Mönch Mesrop Mashtots. Bald schon wurden die Bibel, viele Schriften der Kirchenväter und philosophische sowie literarische Werke der Griechen, Kopten und Syrer ins Armenische übersetzt. Manche dieser Schriften, auch von Kirchenvätern, sind nur in diese Übersetzungen erhalten. Langsam entstand eine eigene armenische Nationalliteratur. Das armenische Volk vermochte damit nunmehr seinen übermächtigen Nachbarn eine selbstständige schriftliche Kultur entgegenzusetzen. Damit möchte ich betonen, dass das nationale Bewusstsein der Armenier ist zutiefst von diesen beiden, der christlichen Religion und der armenischen Sprache oder im breiteren Sinne von der nationalen Kultur geprägt.
Pater Petrosian, die armenische Kirche gehört zu den sogenannten orthodoxen Ostkirchen, die nur die drei ersten ökumenischen Konzile anerkennen. Was sind denn ganz kurz gesagt die entscheidenden theologischen Unterschiede zum römisch-katholischen Glauben?
Die armenische Kirche zusammen mit den koptischen, syrisch-orthodoxen und äthiopischen Kirchen erkennt nur die drei Beschlüsse des ökumenischen Konzilien und lehnt das Konzil von Chalcedon ab. Deshalb werden diese Kirchen als nicht-chalcedonensische oder vor-chalcedonensische Kirchen genannt. Diese Kirchen glauben, dass Christus eine gottmenschliche Natur hat und betonen die unvermischte und unveränderliche Vereinigung der menschlichen und göttlichen Natur in Person Christi. Die chalcedonensischen Kirchen, also die römisch-katholische Kirche, die orthodoxen und die evangelischen Kirchen, lehren dagegen, dass Christus in sich zwei Naturen trägt, eine menschliche und eine göttliche Natur, die unvermischt und unveränderlich vereint sind. Wie man sieht, liegt in der Glaubensversion der armenischen Kirche die Betonung auf die Gemeinschaft und Einheit und bei der chalcedonensischen Kirche hingegen im Vorhandensein zweier Natur Christi. Die Kirchen, die die Beschlüsse des Konzils von Chalcedon nicht anerkennen, werden allesamt als Monophysiten bezeichnet. Das heißt Kirchen, die an Christus in einer Natur glauben. Hier Vorsicht, die westlichen Kirchen verstehen unter Monophysiten all die, die in Christus nur eine, und zwar eine göttliche Natur zusprechen. Aber die armenische Kirche ist keine monophysitische Kirche, denn sie glaubt an Christus, in dem sich die menschliche und göttliche Natur unzertrennlich vereint haben. Das ist eine sehr empfindliche theologische Frage, die im Laufe der Geschichte zu gegenseitigen Beschuldigungen, Verfeindungen und sogar zu Verdammnissen geführt hat. Zum Glück sind die Beziehungen zwischen den Kirchen in unserer Zeit so weit fortgeschritten, dass über verschiedene Standpunkte und Interpretationen gemeinsam beraten wird. Als weiterer Unterschied möchte ich Filioque erwähnen. Die armenische und die byzantinisch-orthodoxen Kirchen glauben, dass die dritte Person der Trinität, der Heilige Geist, nur vom Vater hervorgeht. Die römisch-katholische sowie die evangelischen Kirchen glauben hingegen, dass der Heilige Geist sowohl vom Vater als auch vom Sohn hervorgeht, was jedoch gegen den Urglauben der Kirche ist.
Pater Petrosian, es ist fast schon ein Charakteristikum für die Armenier, dass so viele Menschen in der Diaspora leben. Das hat sicherlich auch mit der Geschichte des Landes zu tun. Ich glaube, bis zu dreimal so viele Armenier leben außerhalb des Heimatlandes und nur etwa knapp über 3 Millionen in Armenien selber. Wo finden wir denn heute überall auf der Welt Armenier? Wo sind besonders große Gemeinden?
Sie haben die Frage gestellt und soeben darauf geantwortet. Man kann Armenier überall auf der Welt finden. Die Gesamtzahl der Diaspora Armenier beträgt heute ca. 7 bis 8 Millionen. Die Entstehungsgeschichte der armenischen Diaspora reicht mindestens bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Die ersten Diaspora-Gemeinden entstanden selbstverständlich in den Ländern des Nahen Ostens. Über die unmittelbar an das armenische Siedlungsgebiet angrenzenden Gebiete hinaus wanderten Armenier schon im frühen Mittelalter nach Westkleinasien, Südosteuropa, Syrien, Ägypten und Persien. Im 16. Jahrhundert unterhielten armenische Kaufleute ein Handelsnetz, das den gesamten eurasischen Raum von Westeuropa bis Ostasien und Indien umspannte. Übrigens auch das erste Kaffeehaus von Wien wurde 1685 von einem Armenier namens Johannes Theodat gegründet. Des Weiteren brachten die tragischen Ereignisse im Osmanischen Reich Die Verfolgungen und Massaker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, viele, viele Armenier nach Nord- und Südamerika, Georgien, Frankreich, Syrien, Libanon sowie Australien. Die dritte Auswanderungswelle ist direkt oder indirekt verbunden mit dem Konflikt mit Aserbaidschan um die armenischen Siedlungen in Nagorno-Karabach und mit damit verbundenen Blockade. Infolgedessen viele ethnische Armenier Zuflucht in Gusstaaten, hauptsächlich in Russland und in der Ukraine, gefunden haben. Heute kann man sagen, dass gibt's eine weltweite armenische Diaspora.
Jetzt haben Sie gerade schon die Massaker und Deportationen der armenischen Bevölkerung im Osmanischen Reich, besonders in den Jahren 1915 bis 1917, erwähnt. Diese Zeit wird von den Armeniern auch großer Völkermord genannt und das ist ja auch ein großer Streitpunkt mit der Türkei. Was ist denn damals geschehen? Wie konnte es zu diesem Völkermord kommen?
Der Genozid an den Armeniern, auch armenisch Metzjaren genannt, wurde von den Jungtürken organisiert. Als sie 1909 an die Macht kamen, waren sie erfolglos bei der Reformierung des Reiches. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges schließt der jungtürkische Kriegsminister eine Allianz mit Deutschland und dem Mittelmächten ein. Nach dem Scheitern der türkischen Offensive gegen Russland im Januar 1915 schiebt die Staatsführung die Schuld auf die christlichen Armenier, die angeblich das christliche Russland unterstützt hätten. Darauf beschließt das jungtürkische Komitee Einheit und Fortschritt die Ausrottung der Armenier und stellt dafür eine Spezialeinheit Zete genannt auf. Die armenischen Soldaten der türkischen Armeen wurden zuerst entwaffnet und dann in Arbeitsbataillonen zusammengefasst und schließlich fast gänzlich ermordet. Der 24. April 1915 gilt als schwarze Nacht der Armenier. An diesem Tag erfolgte die Verhaftung von allen einflussreichen armenischen Politikern, Geistlichen, Schriftsteller, Ärzten, Anwälten und Intellektuellen. 1915 kam es schließlich zum ersten Genozid des 20. Jahrhunderts. Im Anatolien wurden 1,5 Millionen christliche Armenier ermordet. Dabei gab es den ausdrücklichen Befehl, möglichst wenige lebendig dort ankommen zu lassen. Bis auf eine kleine Kolonie in Istanbul wurden alle Armenier aus dem heutigen türkischen Staatsgebiet vertrieben oder flohen sie in die weltweite Diaspora.
Jetzt wird ja von türkischer Seite immer wieder behauptet, bei diesen Übergriffen handle es sich um sogenannte Kollateralschäden des Krieges. Dagegen spricht aber wohl die Tatsache, dass es bereits vorher pogromartige Übergriffe auf Armenier gegeben hat.
Das stimmt, ich stimme völlig zu. Das dem Zerfall bevorstehende Osmanische Reich versucht Mitte des 19. Jahrhunderts eine Erneuerung der staatlichen Organisation, unter anderem durch die Europäisierung, zu erreichen und gleichzeitig ausländische Einflüsse abzuwehren. Durch diesen Widerspruch kommt es zu zunehmenden Spannungen zwischen der Staatsführung und Minderheiten im Reich. Die jungtürkische Bewegung im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts radikalisiert diese Widersprüche mit ihren Forderungen nach einem ethnisch homogenen Nationalstaat. Gleichzeitig erhofften sich die Armenier mit der Hilfe von Russland vom türkischen Joch befreit zu werden. Nach dem russisch-türkischen Krieg von 1877 wurde die Lage der Armenier zusehends schlechter. In den Jahren 1894 bis 1896 wurden tausende Armenier ausgeraubt und massakriert. Und viele Armenier wurden zwangsläufig zum Islam konvertiert. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begann für die armenische Nation die schwärzeste Periode in ihrer Geschichte. Die zunehmenden Repressionen im Osmanischen Reich gegen die Armenier gipfelten 1894 bis 1896 in eine erste Welle blutiger Pogrome, in denen schon 300.000 Armenier ermordet wurden. Die türkischen Machthaber reagierten damit eigentlich brutal auf die Unabhängigkeitsbestrebungen der Armenier. Als sich in Kilikien die Pogrome in dem Massaker von 1909 wiederholten, verlegte der Katholikos von Kilikien 1915 zunächst seinen Sitz von Sis nach Aleppo und von dort aus 1930 nach Antilias bei Beirut in Libanon.
Ja, es ist an dieser Stelle vielleicht mal Zeit, daran zu erinnern, dass die Türkei ja früher mal nicht nur ein multiethnisches, sondern auch ein multireligiöses Land war und dass das Christentum noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen christlichen Bevölkerungsanteil von über 25% hatte. Es gab Städte wie zum Beispiel Istanbul oder auch heute Izmir, die waren zu über 50% christlich. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Was ist denn heute vom armenischen Christentum in der Türkei überhaupt noch übrig geblieben?
Ja, an dieser Stelle muss ich das armenische Patriarchat von Konstantinopel erwähnen, das vom türkischen Sultan 1461 als Gegenpol zum griechisch-orthodoxen Patriarchat von Konstantinopel errichtet wurde. Gleich dem armenischen Patriarchat von Jerusalem genießt es einen autonomen Status unter der Jurisdiktion des Katholikosats aller Armenier. Sein Jurisdiktionsgebiet umfasst die Türkei und die Insel Kreta. Durch den Genozid an den Armeniern beträgt die Gesamtzahl seiner Gläubigen in der Türkei nur noch 70.000. Die armenische Kirche von Konstantinopel befindet sich rechtlich in einer ähnlich schwierigen Situation wie das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel. Zum Beispiel schloss der türkische Staat 1969 theologische Ausbildungsstätte des Patriarchats, die bislang nicht wieder eröffnet werden konnte. Auch verlangt die Türkei, dass ausschließlich ein Armenier mit türkischer Staatsbürgerschaft zum armenischen Patriarchen gewählt werden darf. Als größte Belastung erweist sich für die Armenier in der Türkei jedoch, dass der türkische Staat den Genozid an den Armeniern weiterhin beharrlich leugnet und sich einer vorurteilsfreien historisch-wissenschaftlichen Aufarbeitung der damaligen Ereignisse verweigert.
Also der Genozid an den Armeniern, noch immer ein großer Streitpunkt zwischen den beiden Ländern. Dennoch gibt es zarte Schritte der Annäherung. 2009 haben zum Beispiel die Außenminister der beiden Länder ein Abkommen zur Normalisierung ihrer Beziehungen unterzeichnet. Wie hat sich denn das Verhältnis beider Staaten seither entwickelt? Gibt es da weitere positive Entwicklungen?
Das Ziel dieses Abkommens, dessen Mediator die Schweiz war die Normalisierung der Beziehungen der beiden Nachbarländer durch die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Das war meines Erachtens ein historischer Schritt, sowohl für Armenien als auch für die Türkei. Noch im September 1993 brach die Türkei ihre diplomatischen Beziehungen mit Armenien ab und schloss die gemeinsame Grenze. Der Grund dafür war die Zukunft des Gebiets Bergkarabach. Die türkische Regierung unterstützt die aserbaidschanischen Ansprüche auf die Region. Und das Abkommen sah dabei eine Normalisierung der Beziehungen ohne jegliche Voraussetzungen. Leider konnte dieser in die Wege geleitete Prozess bis jetzt kein positives Ende finden, da die Lösung des Nagorno-Karabach-Konflikts zur Voraussetzung der türkischen Seite für eine Verbesserung der Beziehungen zu Jerewan wurde.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Über Geschichte und Gegenwart des armenischen Volkes sprechen wir heute mit Pater Tiran Petrosian, Patriarchaldelegat für Mitteleuropa und Skandinavien der armenisch-apostolischen Kirche. Pater Petrosian, sprechen wir jetzt mal über die jüngere Geschichte des Landes. Es ist ja so, jedes Land, das zum sowjetischen Machtbereich gehörte, das hatte natürlich in der Zeit der Wende große Anstrengungen zu übernehmen, zu vollführen, um in die Spur zu kommen. Das war im Falle von Armenien nicht anders, aber es kamen einige Faktoren hinzu, die das noch erschwert haben. Denken wir an den Krieg mit Aserbaidschan von 1988 bis 1994 und von vielen fast schon vergessen, dieses sehr, sehr schwere Erdbeben, das am 7. Dezember 1988 das Land erschüttert hat. Wie sehr hat dieser Konflikt mit Aserbaidschan und auch dieses Erdbeben dem Aufbau des Landes nach der Sowjetzeit geschadet?
Ja, hier muss ich Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass dieser Konflikt nicht im Jahre 1988 ausbrach, wie es heute dargestellt wird. Es hat tiefgreifende Wurzeln, über die heute verschwiegen wird. Als Folge der willkürlichen Grenzziehung Stalins wurde der fast ausschließlich mit ethnischen Armenier bewohnte Bergkarabach im Jahre 1921 als sogenannte autonome Region an Aserbaidschan zugewiesen. Nach etwa 70 Jahren durch die Politik der Perestroika von Michail Gorbatschow und mit deren Entwicklung brach im Jahre 1988 der Krieg in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan erneut aus. Obwohl 1994 ein Waffenstillstandsabkommen in Kraft trat, ist der ungelöste Konflikt weiterhin in der Schwebe und gehört zu den ungelösten Problemen im Kaukasus. Die schweren Folgen des Krieges schaden leider dem Aufbau des Landes. Eines der größten Probleme war und bleibt noch immer die Flüchtlingsfrage. Die Flüchtlinge aus dem Gebiet Bergkarabach und die dort ansässigen Armenier bedürfen gegenwärtig einer ganz besonderen materiellen Zuwendung. Zweitens, wie Sie bereits erfahren haben, brach die Türkei im September 1993 wegen des Konflikts ihre diplomatischen Beziehungen mit Armenien ab und schloss die gemeinsame Grenze, was auch ein Hindernis ist für den Aufbau des Landes. Die geschlossenen Grenzen und die Blockade Armeniens seitens der Türkei und Aserbaidschan macht es unsagbar schwer, im Aufbau des Landes voranzukommen.
Armenien wurde 1991 unabhängig nach 70 langen Jahren unter sowjetischer Herrschaft. Waren denn die Probleme in der Folgezeit ähnlich wie in anderen postsowjetischen Gesellschaften oder merkt man so langsam, dass der Aufbau der Zivilgesellschaft vorankommt?
Ja, ähnlich wie andere postsowjetische Länder war Armenien auch in einer schweren Wirtschaftskrise. Dazu kommt noch zu Armeniens politische und wirtschaftliche Lage eine starke Belastung durch seine geografische Situation als Binnenstaat mit geschlossenen Grenzen nach Westen, Türkei und Osten, Aserbaidschan. Ein großer Teil der Importe nach Armenien erfolgt deshalb über Georgien, wodurch die georgisch-ossetischen, georgisch-abchasischen und georgisch-russischen Konflikte viele Behinderungen dazukommen und keine Stabilität garantieren. Der Grenzabschnitt zum Iran ist von großer Bedeutung für Armenien, aber die internationale Isolierung des Irans durch die westlichen Staaten bedeutet eine weitere Schwierigkeit. Dennoch möchte Armenien auch künftig intensive Beziehungen zu anderen wichtigen Partnern wie der EU, Russland und USA pflegen.
Pater Petrosian, sprechen wir jetzt noch über die Kirche und das kirchliche Leben in Armenien. Wie hat sich da eigentlich die religiöse Praxis seit der politischen Wende entwickelt? Ist da auch eine Abnahme festzustellen, wie in so vielen anderen Ländern hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang? Oder ist das doch noch eine relativ feste Masse, die im Glauben treu geblieben ist?
Ende der 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trat in der ehemaligen Sowjetunion eine Reformbewegung auf, von der das armenische Volk und die armenische Kirche nicht unberührt blieben. Zu diesem Zeitpunkt leben in Armenien ca. 3,5 Millionen Armenier, also die meisten armenischen Volksangehörigen. Und der armenischen Kirche wurde fortan die Klöster und Kirchengebäude Schritt für Schritt zurück übertragen, deren sie nach der Oktoberrevolution enthoben worden war. Weil diese nicht mehr als Gotteshäuser benutzt worden sind, stellte ihre Renovierung als eine der drängendsten Herausforderungen dar. Nicht minder wichtige Aufgabe ist die Ausbildung theologischen Nachwuchses, um die Versorgung der Gemeinden mit den Priestern gewährleisten zu können. Weiterhin entstand innerhalb der Gemeinden das starke Bedürfnis nach religiösem Unterricht, sodass sich auch hier das Problem der Beschaffung qualifizierter Mitarbeiter und des entsprechenden Unterrichtsmaterials stellte. Nach der politischen Wende besitzt die armenische Kirche als Ergebnis des Reformgesetzes Glaubens- und Meinungsfreiheit und hat Zugang zu den Massenmedien Rundfunk und Fernsehen. Insgesamt wurde jedoch diese Entwicklung durch zunehmende Aktivitäten von Vereinigungen begleitet, die dem Glaubensgut des Christentums und der armenischen Kirche feindlich gegenüberstehen. Ich meine damit die Sekten.
Also ein großes Problem auch in Armenien.
Ja.
Wo sehen Sie heute die größten Herausforderungen für die Kirche in Armenien?
Über viele Jahrhunderte konnten die Armenier auch in der weltweiten Zerstreuung dank der eigenen hohen Kultur, dank der eigenen Sprache und Schrift und vor allem auch aufgrund der eigenen Kirche ihre unverwechselbare nationale Identität bewahren. Heute besteht für das armenische Volk die große Gefahr, dass mit zunehmender Globalisierung und Säkularisierung, mit dem Streben der Jugend nach westlichen Vorbildern von Freiheit und Unabhängigkeit, mit der Auflösung der starken armenischen Familienbande, sich überhaupt alles Armenische auflöst und somit die nationale Identität verloren geht. Die Erwartungen von der Kirche sind in diesem Sinne enorm groß. Es genügt nicht nur präsent zu sein. Eine lebendige und moderne Kirche darf sich solche Fragestellungen mit fortschreitender Zeit noch weniger entziehen.
Sie erwähnten gerade die Auflösung der Familienbande als ein großes Problem. Ich habe gelesen, dass vor allen Dingen viele Familienväter das Land jetzt verlassen, ganz einfach, weil sie im nahen Ausland eine Arbeit suchen, dort dann Geld verdienen. Wie groß ist die Belastung für die Familien?
Ja, leider Gottes, das ist heute eine Wirklichkeit. Viele Familienväter verlassen das Heimatland, um im Ausland eine Arbeit finden zu können. Es ist eigentlich ein Kampf um das tägliche Brot. Dadurch werden natürlich auch Familien belastet. Aber die wirtschaftliche Situation, in der sich heute Armenien befindet, ich meine die hohe Arbeitslosenquote, die geschlossenen Grenzen des Landes und so weiter und so fort, lassen den Familienvätern keine andere Wahlmöglichkeit. Ich möchte nicht diese Menschen rechtfertigen oder sogar ermutigen, sondern zumindest ein Verständnis zeigen.
Was tut die Kirche eigentlich für die Versöhnung mit den Nachbarvölkern? Ist sie auf diesem Feld aktiv? Ist da überhaupt etwas möglich?
Die Absicht der Kirche ist die Versöhnung aller Mitmenschen und endlich Versöhnung mit Gott. Dafür ist eine Toleranz und gegenseitige Achtung nötig. In der heutigen Welt ist Toleranz wichtiger als jemals zuvor. Diese Epoche ist gekennzeichnet durch Globalisierung der Wirtschaft und durch schnell zunehmende Mobilität, Kommunikation, Integration und Interdependenz, gewaltige Wanderungsbewegungen und Vertreibung ganzer Bevölkerungen. Da jeder Teil der Welt das Merkmal der Vielfalt trägt, bedrohen zunehmende Intoleranz und Zwietracht potenziell jede Region. In diesem Sinne trägt jede Kirche eine sehr große Verantwortung. Gott sei Dank, die armenische Kirche hat heute die Möglichkeit, diese Toleranz in der Gesellschaft spürbar zu machen, durch Medien, durch Unterrichte, Seminare, Diskussionen, Symposien. Ohne gegenseitige Anerkennung und Toleranz gibt es keine wirkliche Versöhnung.
Offiziell sind Staat und Kirche in Armenien auch getrennt. Dennoch genießt die Kirche auch viele Privilegien, was ihr auch von gewissen Seiten viel Kritik einbringt. Ist das auch ein Problem für die Kirche?
Obwohl das armenische Religionsgesetz die Trennung von Staat und Kirche vorsieht, begünstige der Gesetzgeber die armenisch-apostolische Kirche aufgrund ihrer herausragenden historischen Rolle als Stifterin, Bewahrerin und Verteidigerin nationaler Identität, indem er ihr einen Sonderstatus und Privilegien als Nationalkirche zuerkannte.
die durch das Gesetz über die Beziehungen zwischen der armenischen Kirche und der Republik Armenien noch ausgedehnt wurden. Die Geschichte der armenisch-apostolischen Kirche ist integraler Lehrstoff an öffentliche Schulen. Die neue Gesetzgebung garantiert aber eine freie Religionsausübung nicht nur den Anhängern der armenisch-apostolischen Kirche, sondern auch anderen ethnischen Minderheiten und Religionsgemeinschaften. In den 20 Jahren der Unabhängigkeit wurden einige Dutzend unterschiedliche ethnische und andere Religionsgemeinschaften in Armenien registriert. Dennoch sind ca. 90% der armenischen Bevölkerung Anhänger der armenischen Kirche und auch deshalb genießt sie eine besondere Stellung in der Gesellschaft und sind ihr gesetzlich bestimmte Privilegien eingeräumt. Der Stein des Anstoßes ist die Proselytenmacherei bzw. Subvention. Das Strafgesetz und das Religionsgesetz verbieten die freiliche nicht substantierte Seelenjagd. Das Gesetz schreibt allen religiösen Organisationen und Gemeinschaften eine behördliche Registrierung beim Ministerium für nationale Minderheiten und Religionsausübung vor. Voraussetzungen sind der Nachweis von mindestens 200 erwachsenen Mitgliedern sowie der nicht profitorientierten, rein spirituellen Natur einer Organisation.
Ich will noch einmal auf die armenische Diaspora zu sprechen kommen, weil ja so viele Millionen Armenier außerhalb ihres Heimatlandes leben. Sind diese Armenier eigentlich auch kirchlich in diesen verschiedenen Ländern aktiv oder verlieren sie die Bindung zur Kirche?
Die Diaspora Armenier sind verbunden um die Kirche herum. Die sind sehr aktiv, aber ich würde nicht sagen, dass diese Mission auf andere Menschen angeht. Also ich würde sagen, dass diese Mission sich ausschließlich auf die Menschen nur armenischer Abstammung beschränkt.
Also untereinander, ja. Pater Petrosian, gegen Ende unseres Gespräches will ich Sie noch kurz nach dem Stand der Ökumene fragen. Papst Johannes Paul II. Hat ja gerade auf armenischem Boden bei seinem Besuch im Jahr 2010 eine recht kühne ökumenische Vision entwickelt, denn er erklärte sich damals bereit, im Hinblick auf eine kommende Einheit der Kirchen den Papstprimat, über den wir eben schon gesprochen haben, zur Diskussion zu stellen und neue Formen des Petrusamtes zu suchen, die sich an den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, also einer Zeit, als es das Papstamt in seiner heutigen Form als Jurisdiktionsprimat über die ganze Kirche noch nicht gab, orientieren sollten. War das ein hilfreicher, ein sinnvoller Vorschlag des Papstes? Und wie schätzen Sie den Stand der Ökumene heute ein?
Zum Glück hat die Ökumene in den letzten Jahrzehnten viele Hindernisse überwunden. Es ist Tatsache, dass die Kirche nicht immer eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Selbstverständlich gibt es noch Themen, die zu kontroversen Diskussionen führen. Dennoch treten die Kirchen heute in vielen sozialen und gesellschaftlichen Fragen gemeinsam auf. Sie erheben ihre gemeinsame Stimme für den Frieden, die Gerechtigkeit und die Bewahrung von Gottes Schöpfung. Wenn wir die Ökumene aus diesem Blickwinkel betrachten, dann können wir gewiss die positiven Ergebnisse der ökumenischen Bewegung ansehen, und gleichzeitig hoffen, dass die gute Zusammenarbeit der Kirchen auch in der Zukunft vorangetrieben wird. Und es ist gut zu wissen, dass auch die armenische Kirche ihren wichtigen Beitrag für die positive Entwicklung der ökumenischen Bewegung geleistet hat und auch heute leistet. Was die Beziehungen mit der römisch-katholischen Kirche betrifft, muss ich sagen, dass es schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Kontakte mit dem Papst in Rom gab. Beim Besuch des Katholikos von Echmiadzin, Garekin I. bei Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1996 wurde von beiden Kirchenoberhäuptern ein Dokument unterzeichnet, wonach die Fragen über die Natur Christi nicht mehr kirchentrennend seien. Beim Besuch von Katholikos Karagin II. Im Jahr 2000 bezeichneten sich Papst und Katholikos als Bruder im Episkopat. Wichtig für die Armenier war die dabei erfolgte Rückgabe einer Reliquie ihres Begründers Gregor des Erleuchters, die in einem Kloster bei Neapel verwahrt war. Auch mit der russisch-orthodoxen Kirche vereinbarte Karagin II., Katholikos aller Armenier, einen Dialog. Auf internationaler Ebene hat die armenische Kirche zu evangelischen und anglikanischen Kirchen ebenso gute Beziehungen wie zum Vatikan. Wir sind auch aktive Mitglieder im Weltrat der Kirchen. Ja, wir verstehen uns als traditionell bewusste Kirche, die zugleich sehr offen ist gegenüber anderen Kirchen und Religionen. Wir erlauben auch allen Gläubigen der anderen großen Kirchen bei uns die Eucharistie zu empfangen.
Ja, Pater Petrosian, damit sind wir am Ende unseres Gespräches angekommen und ich darf Sie abschließend noch fragen, wenn wir jetzt ein Wunschkonzert wären und Sie hätten einen Wunsch für die Zukunft frei, was wäre das?
Mein Wunsch ist, dass unsere armenischen Gläubigen, egal wo sie auch leben, dem Glauben ihrer Mutterkirche und ihrer Traditionen treu bleiben und auch dem Glauben anderer mit Liebe und Achtung begegnen. Es ist die Botschaft und Gebot des Christentums, einander zu lieben. Und dieses Gebot darf kein leeres Wort oder ein Wunsch bleiben, sondern soll in die Tat umgesetzt und ein Bestandteil unseres Lebens werden.
Pater Tiran Petrosian, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich recht herzlich.
Das war Weltkirche aktuell. Über Armenien haben wir heute gesprochen mit Pater Tiran Petrosian, Patriarchaldelegat für Mitteleuropa und Skandinavien der Armenisch-Apostolischen Kirche. Die Gemeinde in Österreich verfügt über eine eigene Netzseite, wo sie sich weiter über Armenien, über die armenische Kirche informieren können. Viel Wissenswerte auch über die Geschichte und die Bräuche dieser uralten Kirche. Schauen Sie mal rein unter www.armenia.at. Auch Kirche in Not unterstützt die Kirche in Armenien, hat über dieses Land auch zwei Filme produziert, die Sie auf den Netzseiten von Kirche in Not unter kircheinnot.de ansehen können. Und Sie können diese natürlich auch wie gewohnt kostenlos beim Hilfswerk bestellen. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Segen. Und ich hoffe, wir hören uns dann hier nächste Woche wieder bei Weltkirche aktuell.